Podcast Bad Cat Cousin. Hä? Bad Cat Cousin Podcast, hä? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Vis-à-vis von mir hockt wieder einmal mehr lebende Legende, kann man so sagen. Der Schöre Müller. Wir sind herausgefunden im Vorgespräch, dass wir auch beides Balkonphilosophen sind. Wegen dem hocken wir auf dem Balkon. Herzlich willkommen, Schöre.
Sehr gerne, Cousin, merci.
Danke dir. Vielleicht kannst du schnell erzählen, wer du bist und was du machst für die, die dich nicht
kennen. Ich bin der Schöre Müller, ich bin Gitarrist, Sänger und Komponist bei Spahn. Ja, eigene Band, die heisst Schörgeli. Dann bin ich unterwegs mit MGM, Müller, Gerber, Meier. Ja, 1,80 Meter und immer noch blond, so gut es geht. Und einfach im Grunde genommen vom Wesen der Weltanschauung immer noch hoffnungsvoller Alt-Hippie.
Das ist schön, das hast du mir schon gesagt, als wir zusammen telefoniert haben. Du bist ein Hippie und das auch heute noch.
Ja, das hängt natürlich mit dem zusammen, wo in der Zeit, wo wir aufgewachsen sind oder wo wir anfangen Musik machen oder dass wir 1972 mit Grünspan damals in ein Bauernhaus gezogen sind. Oder wir wollten uns lösen vom Establishment und haben eigentlich die Nach-Hippie-Zeit haben wir eigentlich wirklich gelebt. Aha. Und die Werte, die dann gelten haben, sind für mich heute genau die gleichen. Alle Menschen haben lieber Liebe als Krieg. Und die Bedürfnisse der Menschen sind überall eigentlich im Grunde noch ähnlich. Egal welche Hautfarbe oder was. Alle Menschen wollen doch einfach ein bisschen Zufriedenheit, ein Dach über dem Kopf, gesund sein und etwas genug zu essen haben. Und eigentlich, das sind immer noch für mich die Werte, die eigentlich gelten. Es geht mir immer um einen Menschen. Es geht mir nicht, ich habe mir abgewöhnt, ich nie Menschen über den Besitz oder die Funktion definieren. Es geht mir immer um einen Menschen. Wenn ich mit jemandem zusammenkomme, blende ich das alles aus. Ob es ein Millionario ist oder nicht, es geht mir um einen Menschen. Man muss sich in die Augen schauen und so Gedanken austauschen. Was der alles gemacht hat, dass er zum Erfolg ist, ist mir in dem Moment eigentlich ziemlich egal.
Schon das, was man wahrnimmt, das Foto, oder?
Eigentlich. Ja.
Mensch, oder? Eine halbe Stunde später ist es unter Umständen nicht mehr die gleiche Wirkung von einem Menschen.
Maybe. Aber in der Regel ist eigentlich so, das geht auch anderen noch so, wenn ich jemanden treffe neu oder so, das passiert irgendwie in einem Sekundenbruchteil, was weiß ich. Glaube ich schon zu wissen, mit wem das ist. Ja. Und bin in der Regel eigentlich gut gefahren mit dem und habe mich eigentlich eher selten getäuscht.
Also von langer Hand gewandt auf den Bauch zu hören.
Ja.
Oder so auf das dritte Auge.
Ja. Ich bin ja jetzt mittlerweile passioniert vom Alter her oder so. Und das gibt dann natürlich schon eine gewisse Gelassenheit hier. Und das ist eigentlich noch schön, finde ich, das Feeling. Das heisst, ich mache nichts mehr, was ich nicht will. Ja. Das heisst, ich höre immer auf das Bauchgefühl. Wenn ich irgendwo angefragt werde für ein Projekt oder irgendetwas mitmachen, ist für mich immer, zuerst muss ich wissen, was es ist. Und wenn mein Bauchgefühl sagt, yes, dann bin ich dabei. Aha. Und dann ist zum Beispiel die Frage von Gagen oder so noch nie, weil das interessiert mich in dem Moment noch nicht. Mich interessiert das Projekt. Und wenn ich noch immer so ein ungutes Gefühl habe oder so, dann sage ich von Anfang an, komm, lieber nicht, wir machen es nicht. Ja. Oder ich bin nicht dabei.
Du musst Leben lang gut fahren mit dem.
Sieht so aus, he? Jetzt denke ich mir, kann mich gar nicht beklagen. Hey, komm. Nein, ich bin gesegnet von dem her gesehen. Ich bin gesund, ich habe die tollste Frau, die es gibt, überhaupt auf der Welt. Ich habe eine Gabe, dass ich Musik machen darf, und ich bin nicht übergewichtig. Ich habe mir auch noch nicht alle Hirnzellen aus dem Hirn weggekifft oder weg gesoffen. So ist es nicht. In dem Sinn kann ich einigermaßen zufrieden und demütig eigentlich durch das Leben gehen. Und ich bin eigentlich nur dankbar für alles, was ist, was ich habe. Mhm. Und dass ich überhaupt noch fähig bin, das auch umzusetzen.
Ja, nach doch einer intensiven Zeit, oder? Wenn ich. Ja, tue mich natürlich vorbereiten auf so ein Interview.
Ja, ja.
Und dann kann man sagen, ihr habt intensiver gelebt als der andere, die davon reden.
Ich weiss nicht, wie es bei den anderen ist, aber bei mir ist ganz klar, wir haben nichts ausgelassen. Aha. Wir haben immer aus dem Vollen geschöpft. Wir hat immer, die Mitte hat mich in dieser Zeit, wo wir jung und frisch waren, unterwegs waren, nie interessiert. Ich bin immer in den Extremen umgegangen. Entweder volles Rohr oder nichts. Aha. Und die Mitte hat mich auch nicht interessiert. Mit 50 hat das nachher angefangen zu ändern. Dann habe ich meinen Lebensstil geändert und habe zum Beispiel, ich nehme seit 15 Jahren keine Drogen und keinen Alkohol. Mhm. Ich sage nicht, keine Stimulanzen. Aha. Aber einfach keine harten Drogen. Und das hat natürlich sehr, sehr viel verändert. Und dann habe ich festgestellt, wie schön und wie gebig dass das eigentlich ist, wenn man aus der Mitte raus kann funktionieren kann. Du kannst raustreten und du kannst wieder zurückkehren. Mitte. Das habe ich vorher gar nicht gekannt, hat mich aber eigentlich auch nicht interessiert. Mhm. Heute weiss ich, wie wertvoll das ist.
Ja, das ist das, was bleibt, wenn beide Seiten austestet
hast, ja,
die Mitte, die neu ist.
Oder? Hey, ich kenne alles. Ich kann dir sagen, wir haben wirklich nichts ausgelassen und wir haben manche Möglichkeiten gehabt oder Situationen, dass wir irgendwie das nicht überlebt hätten, aus was für Gründen auch immer, aber wir haben es überlebt. Und darum sind wir einfach dankbar. Du.
Komm, wir
gut, haben wir es gemacht.
Wir können ein bisschen schauen, was gelaufen ist.
Yes.
Mich interessiert eigentlich so der Start von Kleinschören, irgendwo nicht mehr ganz Kind oder vielleicht sogar noch Kind, entdeckt Musik, das interessiert mich. Und von wann an ist das Hippie-Sein, die Philosophie, die Lebensphilosophie, Hippie, zusammengekommen mit der Musik?
Ja, also Kleinschören, oder? Ich komme aus einer Familie mit 7 Kindern und habe eigentlich schon relativ früh gemerkt, dass mich Musik sehr interessiert. Das hat schon bei den Wölfli, bei den Pfadfinder angefangen. Ukulele spielen, Gitarre spielen. Und mit 14 ist für mich persönlich eigentlich schon mal klar gewesen, ich will Musik machen. Musik wird mein Leben lang begleiten, oder? Ich hatte ja eine Band dann, mit Schulkollegen. Und das ist natürlich lang vor diesen Schülerbänden gsi, von diesen Zeiten, die es das gegeben hat, oder? Wir einfach mit Kollegen aus dem Quartier, immer sagen wir, zum Beispiel, die halben Sommerferien sind wir noch immer bügeln, dass wir ein Instrument können mieten, dass wir dann die andere Hälfte von der Ferien können Musik machen, oder? Und, wir sind in diesem Zeitgeist aufgewachsen. Unsere Helden sind, Kinks, Rolling Stones, Beatles, ganz klar. Aber alles, was aktuell ist, war, Who, oder, wenn alle die Bands geheissen hat, der Hendrix oder so, das ist natürlich auch so eine wahnsinnige Zeit gewesen, wo alles neu war. Man konnte auf der grünen Wiese anfangen, aufbauen und sich seine Erfahrungen sammeln. Und wo wir dann 1972 mit Grünspan beschlossen haben, wir wollen zusammen gemeinsam aufs Land ziehen, ist dann der Schritt gekommen, ich war dann etwa 19 oder so, ist der Schritt gekommen, wo wir eigentlich das Nach-Hippie-Leben gelebt haben, weil wir ja in einer musikalischen Kommune waren, auch unsere Kollegen. Und das war eine Zeit des Aufbruchs. Auch, ich meine, wir haben den Timothy Leary gelesen, bevor wir zuerst LSD genommen haben. Wir haben uns wirklich mit dieser Situation auseinandergesetzt und sind das einigermaßen bewusst angegangen. Auch das tibetanische Totenbuch war uns nicht unbekannt. Man hat Jugend geforscht, oder?
Ja.
Im Sinn von Bewusstseinserweiterung. Und das hat natürlich auch seine Folgen gehabt. Und man hat die guten Schlüsse und die weniger guten daraus können ziehen. Und eigentlich ist das nachher, ja, so in dieser Zeit, als ich 19 war, da haben wir nachher unseren Traum gelebt.
Aha.
Und das Schöne daran ist, das hat sich für mich gezogen bis heute. Ich lebe noch heute meinen Traum.
Das ist ganz selten, dass ein Mensch das kann sagen kann.
Ja.
Mich interessiert noch ein bisschen das Hippie-Sein an sich ist in den Staaten entstanden, irgendwann in den 60er Jahren, Mitte 60er Jahre, aufgrund des Vietnamkriegs. Das war so die Gegenbewegung oder überhaupt die grösste Revolution der Jugend, die es jemals gegeben hat in den USA.
Ja.
Und dann ist das erst eigentlich hintendrin in der Schweiz gelandet. Wie baut man sich denn dort? Weißt du, wie kommt man in Kontakt? In der Schweiz haben wir ja den Krieg dann lang vorbei gesehen und man hat sich gar nicht so mit dem befassen. Wie hat man das denn mitbekommen?
Es ist halt einfach aus dem Zeitgeist rausgekommen. Klar sind wir immer ein bisschen später gewesen, das haben wir auch gemerkt. Aber wir haben es natürlich, wenn wir zum Beispiel Woodstock-Film geschaut haben oder Easy Rider oder so, das war ein Lebensgefühl gewesen. Mit dem haben wir uns einverstanden erklären. Das war unser Lebensgefühl gewesen, auch egal ob es in Amerika war oder in der Hemmlis-Matte im Emmental. Wir sind eigentlich gemeinsam, alle zusammen, der Unterschied zu heute war einfach der, wir sind alle zusammen auf dem gleichen Level gewesen, unser Publikum, wie wir als Musiker auch. Die haben die gleichen Helden gehabt, die haben die gleichen Drogen genommen, die haben die gleiche Musik gehört, wie wir auch. Das war so eine verschworene Gemeinschaft gewesen in dem. Wir sind nicht die wahren Hippies in dem Sinn, aber wir haben einfach etwas mitbekommen und haben, glaube ich, einfach das Gute daraus gezogen und haben versucht, im Rahmen von unseren Möglichkeiten das auch zu leben.
Ja. Euer eigener Traum eben.
Ja.
Ja. Im Prinzip ist es ja eine Weiterentwicklung, oder?
Ja, eigentlich schon, ja.
Magst du dich noch erinnern an dein erstes Rauscherlebnis?
Ja, das erste Rauscherlebnis, da kann ich mich nicht genau erinnern. Man sagt ja, wer sich mal erinnert, ist auch nicht dabei gewesen. Nein, das ist ein Späßchen. Aber klar, wir haben unsere Erfahrungen gemacht, auch mit bewusstseinserweiternden Drogen. Also ich muss sagen, mein erster LSD-Trip, den ich dann genommen habe, oder, hat mir die Augen geöffnet, weil ich in der wunderbaren Situation war, dass ich, wir so einen Guru aus der Umgebung, ein Schweizer natürlich, der hat sich ausgekannt und der hat mich gesehen und hat mich gefragt, schon, hast du ein Essen drin? Dann sage ich, ja, nein, gut, komm mit. Und dann hat er mich eingeführt in der Altstadt, irgend in einem alten, in der Gerechtigkeitsgasse haben die gewohnt und die jetzt oberst auf dem Dach oben, so etwas, ein Stern, hat man dem gesagt, das war so ein Runde, so ein Rondell gewesen, oder? Nicht weit weg von Münster, oder? Und er hat mir, der Typ dort, hat mir Moody Blues abgelassen, was wir alles kennt haben, unsere Musik, und so Sonnenaufgänge zaubert und alles zusammen. Und ich muss sagen, das war für mich ein nachhaltiges Erlebnis gewesen, weil nach dem war es nicht mehr gewesen wie vorher, für mich. Ich habe einfach nachher gewusst, dass wenn ich einen Baum angelenkt habe, habe ich gespürt, dass der schnauft. Und das habe ich vorher nicht. Muss natürlich, und darum bin ich froh und dankbar, dass ich das durfte erleben und dass ich es vor allem überlebt habe, glimpflich, weil ich ja ganz viele andere Schicksale gehört und später auch andere Erfahrungen gemacht, bis wo ich aufgehört habe mit dem Scheiß oder mit diesen Drogen. Ich würde es niemandem empfehlen, LSD zu nehmen, weil mit dem ist nicht spassen. Wirklich nicht. Und ich weiss, vertragen so nicht alle Leute gleich. In meinem Fall war die glückliche Situation die gewesen, dass ich im rechten Moment an rechten Mensch hergeraten bin. Aber das entspricht natürlich auch meiner persönlichen Weltanschauung. Es passt in dem Sinn. Ja. Ich glaube nicht an Zufälle. Für mich gibt es keine Zufälle. Es macht alles seinen Sinn und es hat alles seinen Grund. Und aus den übelsten Erfahrungen persönlich von mir habe ich die besten Lehren gezogen. Und das war eigentlich das, was mich weitergebracht hat. Aber nochmal, Vorsicht. Augen auf bei der Wahl der Stimulanzen. Das ist nicht ungefährlich und man sollte mit dem nicht lachen.
Ganz klar, ja.
Wobei, ich weiss, die Leute, die das hören, möglicherweise ja auch nicht die 14-Jährigen, oder? Jetzt werden auch die Eltern, die irgendwie mit dem Kopfhörer oder einem PC sind und sich das antun, werden sagen, ja, wissen wir. Ist schon so, wissen wir.
Genau. Aber es ist immer gut, wenn man es erwähnt, dass es halt kein Spass ist, egal mit was. Aber es ist halt gleich mit der Schweizer Geschichte auch verbunden. Es war ja ein Schweizer, der das erfunden hat.
Ja, der Alfred Hofmann. Ne?
Genau. Und seine Urgrosskinder wohnen heute noch in Münchenbuchsee, habe die gelernt kennen.
Ja, ja.
Und wenn du mal ein Live-Video vom Güschel schaust, über Jahre hinweg, dann siehst du immer einen Giel mit einem Zylinder auf dem Kopf und einem Gartoschild Free Hugs.
Nein.
Das ist ein urgrosses Kind von ihm.
Das glaube ich auch nicht. Jetzt auch schon in der Gen irgendwie.
Ja, es ist eine sehr offene Familie im Geist. Und,
ja.
Aber sehr, sehr nette Leute.
Mhm.
Ist spannend. Ja, gehen wir in die Geschichte weiter. Ihr seid dann in die legendäre Holy's Mat.
Hamleys Mat.
Zügelt. Da hört man viele Geschichten. Ich bin selber auch schon an Ort pilgert, mal durchgefahren, um zu schauen, wo das ist. Man hört wahnsinnig viele Geschichten. Hast du ein paar Geschichten?
Ja, also die Hamleys Mat war natürlich eine verrückte Zeit gewesen. Du musst dir vorstellen, wir sind 1972, haben wir das Bauernhaus mieten. Und das ist durch einen Kontakt von einem Kollegen auf der Münsterplattform. Der hat gewusst, oh, dort könnte man das Bauernhaus mieten. Dann sind wir dort eingefahren, also wie Pfriegbrot, das musst du dir vorstellen, im alten VW-Bus. Dann sind dort fünf Typen ausgestiegen mit langen Haaren, untergewichtig und mit Afghan-Mantel. Also voll wie das Klischee, das man einfach dann gelebt hat, oder? Und in dieser Hamleys Mat, das ist ein Vieler, sagt man dem. Das ist einfach ein Haus dort mit einem Speicher nebendran. So. Das war die Hamleys Mat. Und der Bauer, der das vermietet hat, hat uns angeschaut und sind mit dem Gerät und dann hat er gesagt, okay, gut. Ja, dann könnt ihr es mieten. Wir haben dann 335 Franken Miete gezahlt für das Haus. Das sind dann 5 Giele in 4 Zimmer. Keiner konnte richtig kochen und nichts. Es war uns so etwas von scheissegal gewesen. Wir wollten einfach Musik machen. Ja. Oder? Und jetzt im Nachhinein haben wir dann eigentlich herausgefunden, warum dass wir das Haus haben bekommen. Der Bauer wollte einen Wirtschaftsteil aufstellen, neben seinem Bauernhaus. Mhm. Und das hat dem ganzen Dorf so nicht gepasst, dass es Einsprachen gegeben hat und wahnsinnig Troubles in dieser Gemeinde. Und nachher stelle ich mir vor, dass der gesagt hat, hör jetzt, wenn die mir immer Steine in den Weg legen wollen, dann vermieten nicht das Haus an die, dann haben sie wirklich mal etwas zu beissen. Das war dann auch so gewesen, dass wir sind immer per Autostopp auf Bern und zurück, aber die haben uns aber schon so hängen nachgerufen, gerufen und alles, und wir waren schlimmer gewesen und so. Das hat sich mit der Zeit extrem relativiert, weil, wenn wir dann auch in den Zeitungsartikel sind oder so, auf das Mal waren wir die Helden gewesen vom Dorf.
Aha.
Und der Beizer hat es wahnsinnig toll gefunden, wenn er mich im Vollrausch nach dem 25. Arni Sägeler, wo ich nicht gewusst habe, was oben unten ist, und mich auch heimfahren durfte. So. Das war super gewesen. Oder der Nachbar, bevor er auch heim ist, ist er noch schnell bei uns vorbeikommen auf einen Absacker oder so. Wir hatten schon eine Beziehung zu der Bevölkerung dort. Und das hat sich aber einfach hat sich das so entwickelt. Und dann ist die Hamleys Mat natürlich auch einen speziellen Ruf gehabt, weil wir sind eine von den wenigen Bands gewesen, die so gelebt hat. Es hat in Ostschweiz noch etwas Ähnliches gegeben. Es hat dort Heimisberg, Heimisbach, glaube ich, hatte hier auch das Bauernhaus gehabt. Es hat ein paar gegeben. Oder hinter der Hamleys Mat hat es ein Schlötter Moos gehabt. Da sind Jazzschüler gelebt und so. Es hat das schon auch ein bisschen gegeben. Jetzt war es aber so gewesen, dass eine Zeit lang hatte ich fast das Gefühl gehabt, jeder, der etwas auf sich hatte, hat einfach mal müssen in dieser Hamleys Mat vorbeikommen. Dementsprechend haben wir natürlich viel Besuch von Musikern, zum Teil aus der Ostschweiz, oder der Schäfer Schafer war ein guter Freund von uns, der Teddy Bärlocher, ein Hammer-Gitarrist, der leider früh verstorben ist, war viel bei uns gewesen. Und wir haben dann mit diesen Leuten auch immer geredet und gejammert und gespielt und so. Und es war für mich irrsinnig gut gewesen. Ich konnte natürlich profitieren. Der Teddy Bärlocher hat mir gezeigt, wie dass man die Pentatonische spielt auf der Gitarre und so. Oder vom Schäfer Schafer habe ich viel gelernt. Oder das war Learning by Doing gewesen. Und das ist natürlich, dadurch, dass die Leute zu uns gekommen sind, haben wir da einen regen Austausch gehabt. Und im Weiteren haben wir zwei Polo Hofer Schmetterding Album, spanisch eine Begleitband genau. Von Polo, plus Marianna Polistena zusätzlich, oder? Und das hat dann auch Schmetterding geheissen. Aber wir haben mit einem mobilen Studio haben wir die zweite und dritte LP, die wir gemacht haben, haben wir bei uns in Hemlis Matt im Bauernhaus aufgenommen. Mhm. Mobile Studio, akustische Gitarre von aussen, weil es einfach dort am besten getönt hat. Gesänge haben wir in der Küche aufgenommen, weil wir dort einen guten Raum auch hatten. Und also, das ist natürlich schon eine wahnsinnige Geschichte gewesen, die Hemlis Matt. Auch heute im Nachhinein zurückzudenken, sehr gern. Darum hat auch eins von unseren Album, wie Spahn, hat Hemlis Matt geheissen. Das ist die erste digitale Veröffentlichung gewesen von unserem Material. Und das ist so ein Zusammenschnitt von Compilations, die wir haben gemacht, von allen vorangehenden LPs, ja. Oder? Aber das hat sich dort auch manifestiert, oder?
Ja, die alten Sachen sind ja nur noch antiquarisch vorhanden, oder? Die kann man ja nicht mehr im Handel.
Ja, man kann eigentlich bei uns überhaupt nichts mehr haben im Handel, außer was man runterlassen kann, ja. Oder so. Das ist ja witzig. Also, wir haben über 14 CDs gemacht, das ist aber keine erhältlich. Eigentlich. Ja. Weil sie Firmen nicht auflegen mehr. Und das ist ganz heikel. Oder das letzte Album, das wir gemacht haben, zum Beispiel, Rock'n'Roll Herz. Mhm. Bele Loriano hat das produziert, das ist die geilste Platte, modernste, die wir gemacht haben. Der hat einfach unsere Musik ins neue Jahrtausend geführt, weil es anders angeschaut hat und anders produziert hat und wir sind dort voll mitgegangen, das war gut gewesen. Okay, jetzt machst du eine Scheibe für 40-50'000 Steine. Und dann hoffst du natürlich auch, dass du gespielt wirst oder weißt, und dass das unter die Leute kommt. In der Regel kannst du eigentlich, wenn du eine neue CD hast, spielst du etwa ein Jahr, anderthalb Jahr oder so, bis du mit dem spielst. Das. Wenn jetzt aber natürlich eine Spanscheibe kommt und SRF3 sagt, oder sie haben es nicht direkt uns gesagt, das sind alte Säcke. Das spielen wir nicht, das wollen wir nicht. Das ist wirklich gesagt worden. Mal, irgendjemand hat mal gesagt, das spielen wir sowieso nicht. Dann muss ich mich fragen, für was machen wir denn das? Auf SRF1 sind wir gespielt worden und eben darum habe ich so ein bisschen ambivalente Beziehung zu diesen CD-Produktionen und Verkaufen und dann heutzutage gibt es ja einfach nur so vorgegebene Wege, die musst du gehen, wenn du können existieren. Dann musst du halt mal Best Talent bei SRF3 sein und das ist nicht unsere Welt. Darum machen wir das nicht mehr. Wir haben im März mit Spahn einen Song rausgegeben, der heisst «Träume». Ist so ein Mix aus älteren Nummern mit einem neuen Text, aber neu aufgenommen und neu arrangiert. Also schon eine neue Nummer. Wir haben ja aus unserem eigenen Fundus recycelt, ja. Von dem her gesehen. Das haben wir veröffentlicht auf Facebook. Das gibt's nie. Das kannst du weder kaufen noch abladen. Das kannst du einfach nicht. Weil wir sagen, das bringt ja eh nichts, oder? Klar, tun wir gewisse CDs selber auflegen, dass wir an unseren Konzerten einfach unserem Publikum genau, etwas können bieten. Das machen wir schon. Und den Song jetzt träumen werden wir dann, wenn wir wieder aktiv spielen mit Spahn, das ist so ab August, werden wir den im Publikum erhältlich machen und werden ihn veröffentlichen, oder? Dass man ihn streamen kann und was weiß ich nicht alles, oder? Aber es hat sich schon wahnsinnig verändert, die ganze Situation.
Das Lustige, ich habe gestern Abend mit einem ambitionierten Hobbymusiker gerade eine Podcast-Folge aufgenommen, der hat eins zu eins das Gleiche erzählt. Mhm. Er hat sogar von Boykott geredet von den Schweizer Medien.
Was soll's? Weißt du, etwas muss ich hier ganz klar sagen. Wir kommen aus dem Outlaw-Ecke. Wir haben uns immer aus dem Outlaw-Ecke betätigt. Und von dem her gesehen sind wir heute genau am gleichen Ort. Und das passt für mich. Wir sind vielleicht rechts und links hundertfach überholt worden vom Erfolg her. Ja. Und von den Verkaufszahlen her. Hey, aber hallo, uns geht's noch. Ja, und wir sind noch da mit dem gleichen Feuer wie dann, oder? Ja. Von dem her gesehen ist das gar nicht so schlecht, finde ich. Wenn das Business rundum für die anderen, für die Grossen läuft, das mal, das geht mit Gross. Für die Kleinen vielleicht nicht. Und ich finde es eigentlich nicht mal so schlecht, aus dieser Warte raus zu agieren. Und offenbar gibt es genug Leute, die sich interessieren auch für unsere Musik. Und das ist natürlich schön, oder? So, dass wir jedes Jahr, jetzt die letzten Jahre, haben wir immer die Saisoneröffnung in Mühlihumziker können spielen. Wir waren ja auch die erste Rockband vor 40 Jahren, die jemals in der Mülli auftreten ist. Und wir haben es noch immer geschafft, Mülli zu füllen, auszuverkaufen. Weil das ist, ist einfach ein ganz spezielles Event, die Saisoneröffnung in der Mülli. Trotzdem, dass wir nicht die erfolgreichsten Bestseller sind. Aber wir sind die Ehrlichen, vielleicht. Wir sind uns treu geblieben. Mhm. Wir sind nie auf einen Zug gesprungen. Wir haben immer gesagt, weisst du was? Fuck off. Wir sind selber eine Lokomotive. Wir machen unser Ding so, wie es uns gefällt. Und wenn es natürlich überkommt und Anklang findet, umso schöner. Aber so reagiere ich auch heute. Weißt, mich interessiert, wenn ich eine Scheibe mache, wie jetzt im Moment bin ich dran mit Jörgali an der zweiten CD, die wir aufnehmen. Es ist dann vielleicht abgedroschen, aber es ist schon so, der Weg ist das Ziel. Ich habe Freude daran, das aufzunehmen, die Songs zu entwickeln, die Texte zu machen, die Arrangements zu machen, alles zusammen. Ich denke, nicht eine Sekunde daran, verkauft sich das oder nicht. Ja. Das ist mir nämlich so etwas von gleich. Es spielt während dieser Phase auch keine Rolle. Und wir produzieren nicht in dem Hinblick, oh, wenn wir es hier so machen, könnte es dir gefallen, weißt du was? Nein, wir machen es so, wie wir aus unserem Bauch raus können sagen, yeah, das Fakt, hinter dem können wir stehen, so ist schön, wem es gefällt oder nicht. Uns hat es gefallen und ich bin sehr, sehr optimistisch eigentlich in meiner Lebenshaltung und so Zeug spürt man in einer Produktion, wie die läuft, wie die gegangen ist und das ist das, was wir raustragen wollen.
Auch wieder ich sage dem der Stones-Effekt, oder? Das Freude und die Attitüde und das Gefühl, wenn das kannst transportieren, dann ist Technik und das absolut perfektionistische Musik machen nur noch sekundär, oder?
Ja, also der Samuel Mummenthaler hat das mal sehr schön gesagt. Er hat gesagt, das Auge lässt mit. Ja. Darum haben wir auch gewissen Respekt vor Konzert. Also, es ist nicht so, dass wir uns sagen, oh, ja, haben wir noch Gig und den machen wir auch noch. Einmal für mich ist es einfach so, hey, das ist eine wertvolle Sache, wir geben dem einen Wert und dementsprechend verhalten wir uns so. Das heisst, wir kommen nicht in den Strassenkleider auf die Bühne oder so. Hey, wir feiern das und wir feiern uns selber und wir feiern, dass wir das mit dem Publikum können feiern können. Und dementsprechend verhalten wir sich. Und das ist halt eben so, wie du sagst jetzt. Ich meine, für mich ist es heute noch immer etwas vom Grössten, wenn ich einem Ronnie Wood oder einem Keith Richards zuschauen und zulassen, wo ja vielleicht nicht die Joe Bonamassa oder Warren Haynes-mässig in dieser Liga musikalisch spielt. Spielt aber keine Rolle. Weil es halt eben einfach, das ist Rock'n'Roll. Und für mich ist Rock'n'Roll ist das Leben. Das Leben rockt uns und wir rocken das Leben. Und that's it, oder? Es gibt hunderte von Gitarristen, die mir locker um die Ohren spielen. Und ich bin auch Fan von denen und ich finde das so geil. Aber das trübt meine Freude am Musik machen. Und in keiner Art und Weise, im Gegenteil, das motiviert mich. Wenn ich spiele, bin ich einfach da, dann bin ich dort drin, so gut wie ich kann. Und ich meine, so etwas kann man ja schon fangen. Oder? Ja, und man kann auf einen gewissen Palmarès zurückschauen. Ja. Manchmal ist es wirklich so, wenn ich mich inspirieren will, ist es nicht mal das Schlechteste, wenn ich alte LPs von uns höre. Dann habe ich gedacht, oh, das ist aber nicht so übel, was der macht. Ja. Und dann habe ich gedacht, das bin ja ich.
Ja, aber das zeugt ja von dem, was du sagst, oder? Du bist so mit dir eins und zufrieden eigentlich mit dem.
Ja, nicht selbstgefällig, sondern nein, dankbar. Ja. Ich bin zufrieden mit dem Leben und ich bin dankbar für alles. Ich bin auch dankbar, dass du mich angefragt hast, dass wir unsere Gedanken können austauschen können. Mhm. Hey, das ist doch einfach nur geil, finde ich.
Ja, ich schätze das enorm. Wenn wir zurückgehen in die Hemmlis-Matte, irgendwann ist, und an frühen 80er Jahren, ist das nicht zu Ende mit dem. Wie ist es denn zu dem gekommen?
Ja, das hat verschiedene Gründe gehabt. erstens sind wir älter geworden, auch dann in den jugendlichen Jahren, auch dann sind wir auch schon älter geworden. Und nachher hat sich die Zusammenarbeit mit dem Polo ergeben. Ich habe den Polo schon lange gekannt. Der Polo hat mich mal, als ich 17 war, hat er mich mal aus dem Pyrenäen hat er mir mitgenommen und gesagt, jetzt musst du mitkommen, zeigt dir etwas. Dann sind wir an der Effingerstrasse und er ist dort, sind alle die Jazzer gewesen, der Mark Hellmann und die Grössin, so in einem düsteren Raum und Nebelschwaden und die haben dort geschämmert und so. Das war für mich ein wahnsinniges Erlebnis gewesen. Und irgendwann hat mir der Polo mal auch noch gesagt, schöre, unsere Wege werden sich kreuzen, ich kann das garantieren. Und so ist das dann auch mit Schmetterding, wo der Polo uns Schwan angefragt hat, ob wir das machen wollen oder nicht. Wir waren nicht alle gleicher Meinung. Ich war der Meinung, ja, wir machen das. Wir waren nicht gleicher Meinung, weil Spahn war dann top angesehen. Mhm. Wir hatten drei Gitarristen mit dem Hosi Weidli, wir haben in allen Beizen und so, wo wir gespielt haben, Zell gefüllt, die Leute waren auf den Tischen gewesen, wir haben abgedrückt, einfach in jugendlicher Unverfrorenheit und Wildheit, oder? Und der Hofer hat dann, das ist zu dem Bruch mit Rumpelstil, zu dieser Band gesucht. Wenn wir dann Nein gesagt hätten, Hofer, hätten wir noch anderthalb Jahre aus dem Verkehr ziehen können, von dem her gesehen. Mhm. Aber, ich zum Beispiel habe Ja gesagt, ein paar andere ja. Der Matti Kohli Trömmer hat Nein gesagt, oder hat es aber gleich auch gemacht. Aber der hat das Spiel besser können lesen als mir. Wobei für mich ist schon klar gewesen, was wollte ich? Ich wollte Musik machen, ich wollte davon können leben, ich wollte vorher in Hallen haben, viele Leute haben, und ich wollte CDs oder LPs machen. Und das alles zusammen ist durch diese Zusammenarbeit für mich erfüllt gewesen. Aha. Oder? Dann habe ich das erreicht.
Ja, schon eine Chance. Oder?
Ja, und das hat natürlich aber auch seinen Einfluss gehabt auf die Hemmlis-Matt, weil wir haben mit Grünspan und Span einfach immer für unsere Miete gespielt. Wenn unsere Miete zahlt war, die 335 Franken, jeder musste selber schauen, der war gut. Wir haben dementsprechend auch keine Gage gezahlt, vielleicht ein 20er oder so, also nicht erwähnenswert. Und wo der Hofer kam, ist auf das Mal hat es 150 oder 250 Franken Gage gegeben. Mhm. Und das hat einem das Leben dann schon verändert und die Möglichkeiten, oder? Und das war halt auch ein Grund gewesen, neben der Zeit, wo wir einfach lang genug schon gemacht haben, war auch ein Grund gewesen, dass dann das Ganze ein bisschen auseinandergeraten ist. Also Dan und Sigrist hat ja dann auch in Basel gewohnt, wo dann auch noch Member von der Band war. Ich hatte eine Freundin in Zollikofen, die in einem Bauernhaus auch dort auch noch gewohnt. Der Stöffel hat Solothurn, seine Freundin hat dort gewohnt und so. Es hat sich dann einfach ein bisschen zerflettert. Ja. Oder so. Also die Basis war immer noch die Hemmlis-Matt, aber man hat auch nicht mehr gleich dort gewohnt wie in den Anfängen. Oder? Und das hat also auf deine Frage, klar hat natürlich die Zusammenarbeit mit dem Polo und der entsprechende Erfolg die Situation verändert. Wir waren dann nicht mehr verschlossene, verschworene Gemeinschaft gewesen, die nichts wissen von aussen, sondern wir sind langsam in die grosse, weite Welt rausgekommen. Und auch natürlich dank der Musik. Das war eigentlich eine logische Zeitentwicklung gewesen. Wir sind älter geworden, wir haben unsere Erfahrungen gemacht und sind natürlich auf einem gewissen Level gewesen.
Man kann sagen,
man
ist einfach auch ein bisschen
erwachsen
geworden.
Ja, und dann, also vielleicht einigermaßen unbescheiden, wir waren einfach recht gut. Aha. Wir waren die geilste Liveband dann mit diesen zwei Gitarren. Wir waren die, die das Southern Rock-Zeug in die Schweiz gebracht hat. Wir haben das zelebriert, die langen zweistimmigen Gitarren-Solos. Mhm. Das hat niemand gemacht vor uns. Und du wirst nicht glauben, ich bin immer noch auf der gleichen Schiene. Ich bin absolut ein Fan von Southern Rock, Warren Haynes, Allman Brothers, Skinner, Black Blackberry Smoke ist immer noch etwas vom geilsten. Jackson Brownie, wie die alle heissen. Das hat uns schon dann beeinflusst. Und wir haben auch so ein bisschen das Amerika, wir haben das auch wollen für uns. Darum sind wir auch in die Hemmlis-Matt gegangen dann, weil es hat ja ein Album gegeben von den Allman Brothers, Brothers and Sisters. Ja. Auf dem Cover siehst du dort die ganze Crew. Backliner, Lastwagenchauffeure, Musiker, Techniker, Kinder, Hunde, alles. Hat man gesagt, die haben in einem gleichen Dorf gelebt und so die ganze Clique zusammen. Und wir haben gesagt, das wollen wir auch. im Kleinen halt auf unsere Art, oder? Aber wie gesagt, die Faszination für diese Musik noch heute, oder, ist immer noch da. Ich bin sehr breit spektral aufgestellt. Mir gefällt alles, was gut ist. Was gut ist, in Anführungszeichen, ist sehr subjektiv. Einfach, was mich berührt. Aha. Das kann ein Urjodel sein, wie wenn ich mit dem Launen sehe, mit dem Jodelchörli Launen mache. Ich kann dir sagen, einfach die Vibrationen, die Magie, die dort drin ist, nimmt mich genau gleich mit, wie wenn ich irgendwie eine rumänische Folklore-Truppe zuhöre, die einfach in einem irrwitzigen Tempo ihre Zeug spielen. Genau gleich, wie ich in einem Ed Sheeran zuhöre, der allein einen Song spielt und nichts fehlt oder so. Faszination für die Musik ist immer noch da. Nada Brahma, die Welt ist Klang. Das ist hat mir mal der Bühne Huber hat mir das Buch gegeben und gesagt, lies das. Und das hat mir, das habe ich mir zu Herzen genommen. Ja. Und das hat natürlich schon einen philosophischen Hintergrund, das Ganze.
Ja, nicht nur einen philosophischen. Musik ist Frequenz und unsere Welt, wo wir drin leben, funktioniert über die Frequenz.
Du sagst genau, Musik, es geht ja um Schwingungen, genau. Es geht um Schwingungen, es geht um Emotionen und es ist abstrakt, das ist ja das Geile. Das Medium Musik ist abstrakt. Ich kann auf der Gitarre eine Saite anschlagen und das ist dann da und wenn ich es stoppe, ist es weg. Mhm. Und es ist aber gerne noch Musik, irgendwie. Es ist phänomenal. Ich glaube, der Goethe hat sogar mal gesagt, Musik ist der ich kann es nicht genau zitieren, aber Musik ist der feinen Künste wohl die edelste.
Hat irgendwie so
irgend so eine Fahrt. Ich habe das Zitat nicht mehr eins zu eins wiedergeben, aber der Gedanke, der dahinter ist. Oder? Und dann kommt noch etwas dazu für mich. Musik ist eine eigene Sprache. Ich meine jetzt Melodien, nicht gesungene Texte. Melodien werden überall verstanden. Ob in Kenia, in Afrika, in Südamerika oder im Sittertobel, was weiß ich. Klänge, nur die Musik, Melodien ist eine eigene Sprache, die überall verstanden wird. Hey, das ist doch phänomenal im Grunde genommen.
Ja, also für mich ist es noch ein bisschen weiter. Ich bin dort halt noch ein bisschen Optimist, wie ich sagen ging. Das ist Frieden auf Erde, oder? Wenn Musik spielt, die berührt, ob es ein Lied ist oder ein Konzert lang, dann ist für diesen kleinen Moment, ist für die kleine Welt, die dem zulässt, ist wie Frieden. Es ist nichts anderes als die Musik. Und dort hat mir mal einer gesagt, du bist doch einfach, du hast es überhaupt nicht begriffen im Leben. Und dann muss ich sagen, wenn du diese kleine Insel eben nicht siehst, dann werden wir Frieden wahrscheinlich nie.
Ich meine, du hast recht, also ich kann dir absolut recht geben. Ich meine, das ganze System, Weltsystem, das Planetensystem, setzt sich immer aus kleinen Zellen zusammen. Und wenn eine kleine Zelle kann funktionieren, so die kann funktionieren, vielleicht besser als eine grössere, aber kleine Zellen, die sich zusammenfügen, ergeben nachher das Ganze, oder? Und, weißt du, was ich wahnsinnig finde, ist einfach in der Musik, in den Klängen oder im Nachhinein. Ich tue viel, wenn ich komponiere, gehe ich von Klangbildern aus. Jetzt nehme ich den Akkord und sage, oh, leck, das klingt geil, dann machen wir etwas draus. Das sind eigentlich mal Klänge und die Schwingungen. Aber das, was verrückt ist, there is the magic in it. Und ich sage mir immer, was wir suchen, wenn du einmal hast dürfen einen Blick tun in den magischen Topf und das einmal erlebt hast, vergisst du es nie und das willst du immer wieder haben. Und das ist der Grund. Und das kann immer wieder stattfinden. Das kann im Probelokal fast stattfinden. Das kann an einem Konzert stattfinden. Es kann... Und wenn du wirklich den Magic Thing von dem mal erfahren hast, du kannst es nicht beschreiben. Mhm. Wenn du das mal erlebt hast, dann wirst du nie mehr los. Das sagt übrigens auch der Keith Richards, wo Willi der Will gesagt hat, Jeans, schau jetzt, die beiden Drogenabhängigen, oder weisst, mit der Heroin und so, haben gesagt, los, die einzige Möglichkeit für dort oben am Kronleuchter zu hängen, ist Musik. Nebst, oder?
Genau.
Und das jetzt finde ich noch verrückt, weil das tut das ja bestätigen, was ich jetzt vorhin gesagt habe. Das ist wirklich kind of magic. Und das ist einfach so geil. Mir geht es immer um den Inhalt und nicht um die Person. Das kannst du mir glauben. Ich habe die Nase nicht vorderst, wenn eine Kamera ist. Ich muss es nicht haben, ehrlich. Klar fühlt man sich geschmeichelt oder so. Und wenn man es schon kann machen oder so, okay, dann machen wir es so möglichst gut oder so. Aber es interessiert mich nicht. Es geht mir nicht um meine Person. Es geht doch nicht darum, dass sie sagen, oh, das ist ein ganz geiler Sieg oder so. Mal ja sein, vielleicht. Ich kann euch sagen, Freunde, er ist nicht nur ein geiler Sieg. Er ist manchmal super Asshole. Oh no. Aber das ist mein Problem. Nein, aber wenn jemand sagt, leck, ist das ein schöner Song, hast du das gehört oder so, macht mir das fast mehr Freude, als wenn ich selber gefeiert werde. Das
ist natürlich auch etwas Bleibendes, oder? Das wird bleiben, wenn wir vergangen sind.
Ja, und gleich ist es etwas Abstraktes drin. Es bleibt, weil wir es aufgenommen haben. Mhm. Aber die Entstehung, wie ich vorhin gesagt habe, ist einfach Musik ist eine abstrakte Materie. Die kannst du nicht anlängen. Du kannst es nicht berühren. Du kannst es höchstens erfühlen. Mhm. Das ist doch schon noch geil.
Unsere Fingerkuppen zeugen davon.
Ja, ja.
Für die, die das nicht wissen, die zulassen, wenn man
Gitarre spielt,
hat man ziemlich Hornhaut an den Fingerkuppen von der linken Hand. Gehen wir nochmal ein bisschen auf die Musikgeschichte zurück, die dich geprägt hat. Spannend wissen wir, das hat eigentlich von Anfang an hat das dein Leben bis zum heutigen Tag geprägt.
Ja.
Gibt's musikalische Erlebnis nebst Spann, wo du sagst, das waren wegweisende Erlebnisse.
Wegweisend weiss ich nicht, aber wir waren natürlich auch immer offen gewesen, auch für Jams oder so. Gewisse Begegnungen oder so, ja, mal, ich kann mich erinnern, in einem vollkarten Zustand kann ich mich an einen Jam erinnern, wo Hanner Jammann gespielt hat, Interlaken, ich habe dort mitgespielt. Das war sensationell. Das war so irgendwie im so einem ätherischen Nebenbereich im Körper. Oder, aber das ist zum Beispiel, das kann ich mich jetzt erinnern. Aber sonst, es gibt nicht einzelne Sachen, wo ich muss sagen, das war das Schlüsselerlebnis. Es gibt vielleicht gewisse Ziele, die ich erreicht habe mit dem. Eins war das, ich habe immer gesagt, ich will mal eins im Hallenstadion auftreten. Irgendwie. Und das habe ich 2019 erreicht, weil mich der Gölä eingeladen hat, habe ich in 2 Tagen 3 ausverkaufte Hallenstadion-Shows können spielen mit meinem Song, mit dem Lauenensee, mit der geilsten Band, die du dir überhaupt kannst vorstellen. Das ist also wirklich ein Ziel gewesen, das ich angestrebt habe und glücklicherweise auch durfte erreichen. Es gibt nicht das prägend, ja, prägend, was ist prägend? Wenn wir natürlich das Status Quo gesehen haben, oder im Gaskessel Bern, bevor sie richtig berühmt wurden, das war natürlich wahnsinnig gewesen. Oder Lindenberg im Casino, oder alle die Bands, die von Woodstock her in die Schweiz kamen, alles zusammen. Frank Zappa zum Beispiel. Ich war in Montreux, wo das Casino runtergebrannt ist. Ich war dann etwa 17. Meine Schwester hat mich mitgenommen mit ihren Bieren Kollegen und so. Ich war dort, gewesen, wo der Zappa gespielt hat und das Casino gebrannt hat. Und die Böbel waren offenbar auch dort. Gewesen. Das waren prägende Erlebnisse gewesen für mich. Oder so.
Das ist ja eben der, für die, die zulassen ging, muss man ein erklären, der einer der berühmtesten Rocksongs.
Smoke on the Water, da würde sie genau die Geschichte erzählen, die wir erlebt haben dort. Ein kleiner so Nebenschauplatz. Ich habe dann ein Afghan-Mantel hatte, weisst du, die geissen Afghan, die langen, ledrigen Siechen, oder? Der ist dort natürlich gehangen und ich bin dann nachher nochmal reingeholt, weil es ist keine Panik gab, nichts, wo die Leute das Casino verlassen haben. Und ich kann dir sagen, der Duft von dem Rauch vom Casino-Brand, da ist der Mantel nie mehr los geworden.
Ja, heute würde man sagen Gift, oder?
Oh,
dort alles eine magische Atmosphäre. Jetzt ist wahrscheinlich Spahn der kleinste Teil des Musikmachen, so wie ich das von außen betrachte. Und die anderen Projekte, die du hast, dort sieht man die einfach im Moment mehr. Nebst Corona-Krise
hat. Jawohl, ja. Das stimmt natürlich. Wobei, das hat schon einen Grund. MGM ist ein kleines Format. Das sind drei Leute, drei Typen, drei Freunde, drei Gitarren und drei Stimmen. Mhm. Wir können für 30 Leute spielen, für 300 oder für 3000. Schörgeli ist eine ähnliche Geschichte. Das ist eine akustische Geschichte. Ich spiele dort akustische Gitarre mit dem Daniel Türler. Das ist eigentlich der Ländlerkönig auf dem Schweizer Schörgeli. Aber der kann alles. Der kann Cajun spielen und alles. Ich habe noch nie einen Menschen getroffen mit so einem grossen Sinn für Melodien. Der hat über 400-500 Kompositionen gemacht in diesem Ländler-Ecke. Der war überall gewesen, auf der ganzen Welt. Der war in China, gewesen, in Russland, beim König von Thailand, überall. Und dass ich mit dem zusammenspielen darf und dass wir uns gefunden haben, ist natürlich eine Fügung der besonderen Art für mich. Und das ist sehr, sehr wertvoll für mich. Nein, dort haben wir noch Fredo Bosima am Bass. Mhm. Das ist ein super Typ. Oder? Das ist der Einzige, den ich kenne, der die Soten möglich hat. Und jetzt habe ich neu, seit zwei Jahren, habe ich den Matthias Kohli. Ihr Band, das ist der Ex-Trümmer von Spahn. Mhm. Mit dem bin ich 34 Jahre unterwegs gewesen, bis er ausgestiegen ist und seine eigene Geschichte verfolgt hat. Und jetzt sind vor zwei Jahren sind wir wieder zusammengekommen, können die begeistern, für die Band einsteigen. Also, das ist aber auch ein kleines Format. Auch dort kann ich für 30, für 300, 3000 Leute spielen. Und wir sitzen. Mhm. Spahn ist ein Brand und eine History. Spahn hat einen gewissen Level und hat einen Preis. Und dem wollen wir nichts rütteln. Das macht für mich keinen Sinn, für mit dieser grossartigen Band einfach überall spielen für ein Butterbrot oder so, nur, dass wir gespielt haben. Das ist für mich zu wertvoll, Spahn. Darum, wir machen mit Spahn zwischen 10 bis vielleicht 20 Gigs im Jahr, wenn es gut geht. Und spielen meistens die gröberen und die grösseren Sachen oder so. Und das ist ja gut so. Weil jeder Musiker von Spahn hat noch ein Nebenprojekt. Der Stöffel, Kohli, ist zum Beispiel Repeatles oder ist bei den Mendocinos. Der Stefan W. Müller hat eine eigene Band, Stefan W. Müller Band, oder hat bei dem Hofer-Tribute und so. Immer ist einer von den besten 10 besten Keyboarder, Klavierspieler, die es gibt in diesem Land, oder? Matt Unitecker ist eine neue Generation, der hat Swat Cassetti, der ist schon mit dem Manilo auf Tournee gewesen, mit namhaften Grössen, oder? Also jeder hat sein Zeug musikalisch, das er noch macht. Spahn ist vom Brand her und von der Geschichte her wahrscheinlich das Nobelste von allen.
Ja.
Und das ist auch gut so. Aber wir haben so viele Songs gemacht mit Spahn. Wir haben über 140 Nummern gemacht, oder? Es bringt gar nichts. Ich sehe nicht ein, warum man mit Spahn jetzt eine neue Scheibe machen sollte. Für dann bei SRF 3 vorbeigehen. Vergiss es, also ehrlich. Das muss ich einfach nicht haben. Mehr. Ich finde das gut. Damit darfst du mich nicht falsch verstehen. Ich finde das gut. Die, die heute weitermachen mit dem Leben, die müssen die Wege gehen. Wir müssen das nicht mehr. Und da sind wir stolz drauf. Und darum ist Spahn hat natürlich weniger Aktivitäten als kleinere Geschichten, weil es einfach auch ein grösser Apparat ist und weil es einfach auch etwas kostet. Ich will nicht uns selber konkurrieren. Und es ist auch nicht gerecht, der Veranstalter gegenüber. Wir gehen nicht noch immer für 2000 Steine spielen, wenn wir an einem anderen Ort für 6 Tonnen gebucht werden. Weil das Unternehmen Spahn ist jetzt einfach so teuer. Wenn wir mit Spahn gehen, sind 7 Leute unterwegs. Da ist ein Lastwagen unterwegs. Das ist die ganze Geschichte. Das ist anders. Wenn wir mit MGM gehen spielen, da sind drei Lümmel unterwegs. Jeder hat sie MPs und sie Gitarre, das Mikrofon. Geht, oder? Das geht bei Spahn nicht und das wollen wir auch nicht. Auch wenn wir zum Beispiel mit Spahn auch schon Unplugged-Shows haben gemacht. Das war sehr spannend gewesen und so. Wir arbeiten bei Spahn einfach zielstrebig gerichtet auf Projekte hin, weißt du, oder so. Das ist nicht so, dass wir jeden Monat einfach wie im Kegelclub irgendwie zweimal gehen proben, dass wir es nicht verlieren. Vergiss es, hör auf. Aber wenn wir eine Show haben, tun wir uns gewissenhaft vorbereitet. Dann sind wir am Proben, dann lernen wir das Zeug wieder, tun wir es auffrischen, oder? Und wegen neuen Scheiben, wie ich vorhin gesagt habe, vielen Songs. Wir könnten, wenn wir wetten, 5 verschiedene Repertoire aufstellen und spielen mit total anderen Songs. Mhm. Und das ist ein gut, ein schönes Gut, wenn man einen Fundus hat. Oder?
Es ist, ihr tut ernten, was ihr gesagt habt, oder?
Ja.
Und das ist, das kann man eben nur, wenn man gesagt hat.
Oder? Ja.
Das ist zwar der berühmt beschwerlicher Weg, wenn man tingelt und das vorwärts treibt. Aber es ist halt auch beständiger.
Es ist vielleicht auch der Langlebiger. Ja. Es ist vielleicht auch der Grund, warum es uns überhaupt noch geht. Einerseits, weil wir Freude haben aneinander als Musiker und einander schätzen, auch wenn wir die zwei vielleicht nicht auf der gleichen Bühne haben, aber jeder respektiert den anderen und hat auch Freude an dem, was der andere macht. Oder? Und das ist eigentlich wichtig. Oder? Und so arbeiten wir, wie ich gesagt habe, projektbezogen und es gibt es noch, wenn wir den grossen Erfolg hätten gehabt, wie andere oder so, ist nicht gesagt, dass es noch gäbe. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Weißt, ein anderer Aspekt bei Spahn. Wir sind eine basisdemokratisch organisierte Band. Aha. Das ist der schlechteste mögliche Weg, den es überhaupt gibt, aber der einzige, der machbar ist bei Spahn. Wir haben gemerkt, Reibung erzeugt Energie, und Energie ist nicht das Dümmste in Bezug zu Rock'n'Roll. Und das ist also gut. Wir können leben mit dieser Situation. Und wir schätzen das so. Und eben genau, durch das sind wir einfach mit dem gleichen Feuer immer noch unterwegs. Du hast uns mal live gesehen, nehme ich an, oder? Ich meine, Spanisch, wenn wir im Spielen sind, sind wir einfach im Spielen, kennen wir nichts, oder? Dann machen wir unser Ding. Und es kommt glücklicherweise, erreichen wir so auch die Leute, weil wir unsere Freude mit denen, die dort sind, dürfen teilen und die verstehen, was wir meinen.
Das sind natürlich auch Leute, die mit euch mitgewachsen und auch gealtert sind.
Oder? Ja, das ja. Unser Publikum ist nicht 20. Mhm. Aber jetzt mittlerweile. Oh, ja, das ist wahnsinnig. Ich habe schon erlebt, wir haben mal gespielt in einem kleinen Ort mit Spahn. Nachher hat eine Mutter irgendwie im Radio, Kanal 3, hat ein Ticket gewonnen. Und die hat nicht können gehen. Jetzt hat sie das ihre Tochter gegeben und die ist mit ihrem Freund dorthin von 21. Die haben noch nie im Leben von Spahn gehört. Noch nie überhaupt gewusst. Und die sind einfach dorthin. Und dann sind die nach dem Gig zu mir gekommen und gesagt, leck, ist das geil gewesen. Das ist ja wahnsinnig. Gar nicht gewusst, dass das geht. Das hat mich natürlich aufgestellt, weil wenn wir natürlich auch die jüngeren Generationen, die jüngeren Jahrgänge können begeistern, das ist so ein bisschen wie eine Bestätigung, oder?
Die Energie, die fließt.
Und heute kommen sie manchmal mit den Kindern und so, oder? Und sogar, warte jetzt mal, zum letzten Gig ist irgendwie mal der Keyboarder vom Lucky Wüttrich oder aha, so, ist dort gewesen mit seiner Freundin und hat Spahn auch noch nie gesehen. Die sind nachher nach der Show gekommen und gesagt, das glaube ich ja nicht, das geht oder aha, so. Und das ist halt auch die Stärke von uns. Ich meine, es gibt gewisse Automatismen oder Sachen, die durch die Jahre gewachsen sind, das kannst du nicht üben, das kannst du nicht lernen. Im Keller. Da musst du halt einfach deine Kilometer abgespult haben, da musst du deine Gigs absolviert haben, so, bis irgendwie so auf ein Selbstverständnis kommst, das dann fast von alleine läuft.
Jeder Bling weiss, was der andere macht.
In etwa, ja.
Wenn er es mal nicht macht, weiss jeder, wenn er muss reagieren muss.
Ja, genau. Und wir können das. Ja. Also, ich kann das Beispiel sagen, unser Bassist, Christoph Kohl, ist der von dem, er schreibt die meisten Texte für Spahn und so. Wir machen mehr Kompositionen, aber machen auch Texte, aber nicht weniger als er. Item.
Ja, wahrscheinlich der berühmteste Song überhaupt von Spahn ist ja du, der Text.
Ja, das hat natürlich der Band nicht nur gefallen.
Ja.
Ich, als nicht der Hauptsänger und nicht der Haupttexter, mache den Song, der nachher der Band den Stempel aufdrückt. Mhm. Kann ich die anderen auch ein bisschen verstehen, aber es ist jetzt halt einfach eine Tatsache. So ist es Text und Musik von mir. Aber ich hätte das auch nicht können machen, wenn die Band nicht hätte gehabt. Ja. Ist mir schon klar. Hat aber auch zur Folge. Basisdemokratisch organisiert hat bei uns geheissen, dass wir nach dem Hofer-Engagement, das wir hatten, das diskutiert haben und gesagt haben, bei uns wird alles geteilt. Es ist nicht der Texter hat 50%, der Komponist 50%. Jeder Musiker in der Band hat gleich viel. Das heisst, der Lauensee Da verdient ein Hosi Weitli, ein Danu Sigrist, ein Matti Kohli, der schon lange nicht mehr Band sind, ja, genau gleich viel wie ich oder der Stöffel. Aber das passt aus der Outlaw-Weltsicht. Wir haben dann beschlossen, wir machen das so, also machen wir es so. Oder? Und das finde ich okay. Ich auch nicht, bin nicht neidisch, weil ich das Gefühl habe, ich hätte ja viermal mehr können verdienen dran. Im Gegenteil. Wenn ich sehe, was mir das Lied alles gebracht hat, wo das mich hergeführt hat, was ich alles für wunderbare Zeug habe, dürfen erleben, nicht zuletzt wegen diesem Lied, ist das für mich Lohn genug. Da geht es nicht um einen Mammon, es geht um mehr.
Vielleicht ist es auch das Geheimnis, es ist lustig, ich habe ja mit dem Fredo Frutig, Extrömer Krokus, auch Erfolg dürfen machen, ist übrigens nachzuhören, für die, die ihn nicht gehört haben. Und er sagt genau, dass das, was er gelernt hat von den grossen US-amerikanischen Musikern, dass sie genau das gemacht haben, geteilt durch, nie eine Diskussion, wer hat zu wie viel Prozentli von einem Song mitgeschafft, sondern wir sind eine Band, wir haben etwas hier, das wir präsentieren, und das ist geteilt durch gleiche Teile.
Ja. Aber das ist natürlich bei den Beatles und bei den Stones nicht so gewesen. Und auch bei Queen ist es nicht so gewesen. Ja. Queen, nachdem der Mercury gestorben ist, die haben das dann beschlossen, jetzt machen wir es so. Also das war lang nicht so gewesen. Aber viele Bands haben eben, also da gibt es doch so ein wahnsinniges Beispiel, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, wo Metallica einen neuen Bassist sucht. Mhm. Und dann sind doch die Wildsau, die sie jetzt haben gefunden. Der ist ja beim Casting geholt, die schwierigste Nummer spielen, wo sie auch gesagt haben, meint er das ernst? Gut, jetzt haben sie entschieden, dass sie ihn aufnehmen wollen. Dann sagt doch wirklich der Träumer dem, lass jetzt, wir haben dir jetzt mal 1 Million überwiesen. Dann kannst du dich ein bisschen einrichten, weißt du, so, dann können wir mal schauen. Das ist aber einfach auch Rock'n'Roll-Märchen. Das ist einfach der geil. Die haben so viel Kohle, dass sie sagen, los, jetzt, wenn du neu passiert bist, wir schreiben mal eine Kiste über. Dann kannst du dich ein bisschen einrichten und so, und dann schauen wir weiter. Das ist eben, so Zeug ist möglich im Rock'n'Roll. Das ist eben geil. Das ist bei UBS nicht so. Oder irgendwo im gröberen Latten ist es möglich, oder?
Man muss nicht auf dem ehrlichen Weg.
Nein.
Ja, also, das ist ziemlich provokant, aber ist dazu.
Ja.
Jetzt, wir sind zeitlich schon, wir haben schon eine Stunde diskutiert zusammen. Das ist sehr, sehr spannend.
Sorry, ich bin ein Plauder in Sondergleichen, oder?
Ich habe noch eins, was ich wissen möchte, und zwar, du bist jetzt auch angekommen in der Pension, man sagt dem in der zweiten Lebenshälfte, in der Gemeinde.
Ja, von wegen im letzten Viertel.
Ja, das ist ja
eigentlich, nein, kannst rechnen. Ja, bei der Lebenserwartung von 80 bist du mit 67 massiv im letzten Viertel.
Ich sage dem zweite Lebenshälfte. Das ist auch die Phase, wo man eben gemeinnütziger wird und vielleicht auch etwas von dem Wissen oder von dieser Geschichte weitergibt. So wie wir das jetzt hier auch machen. Mhm. Erzählst du aus deinem Leben. Alle anderen in der Schweiz, oder fast alle anderen in der Schweiz, von deinem Format haben entweder einen Film oder ein Buch geschrieben. Wann kommt dies?
So weit kommt es noch. So weit kommt es noch. Ich schreibe nicht über mich selber ein Buch. Ich lebe das.
Aha.
Das ist mein Lebensbuch. Ist jeden Morgen fängt das neue an. Und hat schon vor 67 Jahren gestartet. Das ist meine Geschichte. Das ist meine Lebensgeschichte. Ich versuche, umso mehr in dieser Pandemie-Zeit raus. Ich versuche, immer aus dem Kleinen das Gute zu finden. Mhm. Immer das ist wichtig. Der Fokus auf das, was du machst. Im Moment sind wir in einem Gespräch, der Fokus ist auf das. Wenn du weg bist, übe vielleicht einen neuen Song, ist der Fokus dort. Im Kleinen das Gute suchen und das gross machen. Mhm. Das ist eigentlich kein schlechter Weg, das kann ich sagen. Weisst, es gibt so viele schöne kleine Sachen. Schau um hier, schau mal unsere Blumen hier, auf dem Balkon, meine Bonsais oder dein tolle elektronische Gerät, wo du jetzt das Zeug aufnimmst. Es gibt so viele gute Zeug, oder? Hey, easy peasy, oder? Ja, immer schön hübsch, eins mangeln an und einfach das beseelen. Und die Leute spüren das, ob es ehrlich ist oder nicht. Das heisst nicht, es muss ihnen nicht gefallen, aber sie spüren, ob es ehrlich ist. Und wenn es ehrlich ist, bist du, glaube ich, irgendwie in der karmischen Balance nicht so schlecht aufgestellt.
das wirkt gegen aus. Das ist unverbale Kommunikation. Schöre, mein vollster Respekt, weil du kommst mir so, genau so, authentisch rüber, wie du das erzählst, wie das andere Leute über dich erzählen. Und das zahlt Respekt von mir, das muss man auch leben können. Und weil Ehrlichkeit und authentisch sein hat auch immer Konsequenzen.
Ja.
Nicht immer nur gute, das weißt du besser als ich, vor allem länger. Ich bin stolz, dass du in meinem Podcast mitmachst und über dein Leben erzählt hast. Und auch sehr dankbar dafür. Das Schlusswort gehört wie immer am Gast, also dir.
Ja. Kusi, ich gebe den Dank natürlich dir zurück, weil ich bedanke mich, dass du mich angefragt hast und dass du Interesse gezeigt hast für meine Weltanschauungen. Und das Schlusswort muss ich einfach sagen, take it easy, love and peace, folks. Man sieht sich.
Merci, Jöre. Übrigens, hast du gewusst, dass du den Podcast mit einem Beitrag kannst unterstützen kannst. Das Kontonummer findest du in den Shownotes. Und du kannst den Podcast auch auf jeder gängigen Plattform hören, wie Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast oder YouTube. Ich habe natürlich mega Freude, wenn du jetzt gerade den Abonnieren-Button drückst, auf Apple Podcast 5 Sterne hinterlässt und auch einen Bericht reinschreibst oder ein paar Worte, ob dir der Podcast gefallen hat. Du kannst natürlich auch Wunschthemen reinschreiben. Vielleicht hast du ja selber auch einen Hemmoment und willst mal über dein Thema ein bisschen erzählen in einem Podcast. Dann kannst du dich selbstverständlich bei mir melden unter badcatcusi@icloud.com. Schöne Respekt. Ich habe selten einen Menschen vis-à-vis von mir gehabt, der so dermassen authentisch überkommt und so geerdet ist wie du. Absolut erstrebenswert. Das war es vom Podcast. Bis zum nächsten Mal. Und danke, dass ihr seit 17 Folgen mit dabei seid. Podcast Bad Cat Cousin. Huh?